SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Christoph Schröder am Mikrofon. Schön, dass Sie zuhören. Heute mit den neuen Büchern von Maxim Biller und Dana Vohwinkel, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf unsere Gegenwart und antisemitische Tendenzen blicken. Mit einem Gespräch mit Ingo Schulze und mit einem Blick auf einen neuen Science-Fiction-Hype. Die Musik kommt von der Band Yard Act aus Leeds, deren Debütalbum The Overload sprang 2022 auf Anhieb auf Platz 2 der britischen Charts. Nun ist ihr neues Album You're Gonna Need a Little Music erschienen und hier ist der Opener Empty Pledges. Einmal durchatmen, dann geht's los. Never assume it makes an ass of you and you alone. And if you're right, you're not a knight to be annoyed. Your bogus podium remains the same when I'm exposed. Behold the dickhead with that big bag full of bonus points. I went to town to sand down the edges. I wore a suit, scaled the tallest building, hanging off the slightest ledges. My fingers gripped tight from a great height as I pressed my face against the glass and dialed up the bass in both of my front wedges. I saw the cars below and read aloud their custom regs. They cut relentless crescents in the August snow, making U-turn after U-turn on their empty pledges. Look at them all burnt out with nowhere left to go. An Astra, 10 cans trailing, decimated by spray paint red. The wedding present swerved a dent in the row where my head went when I fell. I wonder if they know who David Gedge is and how long I've left with all these thoughts before I reach the gates of hello. How you doing? I'm doing very well. I've done absolutely nothing since I last saw you 4 years ago. How you doing? Yeah, I'm still chipping away, but I've got absolutely nothing. Absolutely nothing new to say.
Maxim Biller polarisiert. Der 1960 in Prag geborene Autor ist berühmt geworden mit seiner Kolumne 100 Zeilen Hass, die ab 1987 in der Zeitschrift Tempo erschien. Seitdem hat Biller Theaterstücke, Erzählungen und zum Teil umfangreiche Romane geschrieben. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine gab Biller im März 2022 bekannt, die Schriftstellertätigkeit aufgeben zu wollen, da ihm das Schreiben angesichts des Krieges sinnlos erscheine. Diesen Vorsatz hat er nicht lange eingehalten. In der kommenden Woche erscheint Maxim Billers neuer Roman »Schwarze Samstage«. Ein Buch, das sich mit dem Hamas-Terror am 7. Oktober und den Folgen nicht zuletzt auch im Kulturbetrieb befasst. Carsten Otte hat »Schwarze Samstage« gelesen.
In der Vorrede zur »Dialektik der Aufklärung« von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno beschreiben die beiden Autoren den Kern dieser philosophischen Fragmente, nämlich herauszufinden, warum, Zitat, »die Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art von Barbarei versinkt.« Ari, die Hauptfigur in Maxim Billers Roman »Schwarze Samstage«, denkt ganz ähnlich. Nach den 1970er Jahren und einer Flucht aus der kommunistischen Tschechoslowakei geht er davon aus, er habe das Schlimmste hinter sich. Doch dann lernt er in Hamburg linke Gymnasiasten und Studenten der Post-68er Generation kennen, die sich ein Ende Israels wünschen. Billers Ich-Erzähler erlebt im Rückblick auf die lange und verheerende Geschichte des Antisemitismus dann aber doch eine kurze und glückliche Epoche, in der die Hoffnung wächst, mit dem Hass auf Juden könne es zumindest in Deutschland vorbei sein. Die 80er Jahre jedenfalls nimmt der inzwischen in München lebende Ari als glorreiche Phase einer Popkultur wahr, in der antijüdische Ressentiments als gesellschaftliches Randphänomen gelten und in kulturellen Räumen kaum anzutreffen sind. Mit dem Massaker der palästinensischen Terroristen am 7. Oktober 2023 in Israel beginnt für Ari eine neue Zeitrechnung.
Jedem, der mich in diesen Stunden panisch anrief, sagte ich, er solle sich und mich nicht so aufregen. Das goldene Zeitalter für die Juden sei zu Ende.
Aus der Vorahnung wird eine Gewissheit. Die bundesrepublikanische Aufklärung der vergangenen Dekaden löst sich in Luft auf, schlägt um in eine neue Art der Barbarei. Schwarze Samstage liest sich schon bald als Autofiktion im Real-Life-Format. In Israel wüten die Mörder und Vergewaltiger noch, als sich überall in Europa die Umwertung bisher gültiger Werte rasend schnell vollzieht. Terroristen heißen plötzlich Widerständler und die bestialischen Folterknechte, die ihre unvorstellbaren Taten Taten mit eigenen Videokameras dokumentiert haben, werden keineswegs nur von Islamisten als Freiheitshelden gefeiert. Der einsetzende Kulturkampf, der sich gegen den sich wehrenden Staat Israel richtet, betrifft alle gesellschaftlichen Bereiche. Ari, inzwischen erfolgreicher Schriftsteller, kann es nicht fassen, dass die Mehrheit auch und gerade im deutschen Literaturbetrieb weniger Mitleid mit den israelischen Opfern empfindet, sondern sich mit den palästinensischen Tätern solidarisiert.
Noch am Abend des 7. Oktober bekam eine freundliche Deutsche, die seit Jahren höflich versuchte, mich in ihren Bücherpodcast einzuladen, Jubelnachrichten ihrer politisch interessierten Freunde aufs Telefon. Die meisten schrieben ihr einfach nur »Free Palestine«, mehr nicht.
Schwarze Samstage stellt das Pogrom der Hamas und ihrer genozidal gesinnten Verbündeten in den historischen Kontext antijüdischer Pogrome seit der Antike. Selbst nach dem Holocaust und dem gebetsmühlenhaft vorgetragenen Nie wieder, das zeigt der Roman sehr überzeugend, sind die uralten Ressentiments nicht verschwunden. Für Ari ist der Antizionismus der radikalen Linken, der immer auch antisemitische Narrative bediente, eine Wiederkehr des Immergleichen. Das Buch verliert sich aber keineswegs in historischen Exkursen. Nahezu nebenbei wird die Familiengeschichte der Hauptfigur erzählt, in der sich der Irrsinn des 20. Jahrhunderts widerspiegelt. Angesichts des Grauens, das nicht aufzuhören scheint, fragt der Ich-Erzähler schon in den ersten Sätzen nach der Verantwortung Gottes in der Welt. Bei Maxim Biller folgt danach keine Abhandlung zur Theodizee-Frage, eher ein Abgesang auf unsere Zivilisation in Analogie zu Adorno und Horkheimer, nur dass es nicht mehr um Aufklärung, sondern um eine Dialektik der Regression geht.
Wer so wie ich nicht an Gott glaubt, wundert sich, was für überraschende Ideen er manchmal hat. Die Öfen von Majdanek, Nagasaki, der frierende Napoleon in Russland. Und wie sonst soll ich mir das Unvorstellbare erklären, das an einem ruhigen Spätsommertag im Süden Israels passiert ist? Konnten sich wirklich Menschen allein ein Blutbad von dieser Wucht ausdenken? Was für eine Wendung im ewigen Weltroman des angeblich Allmächtigen?
An die Vernunft im gesellschaftlichen Diskurs mag der Ich-Erzähler angesichts einer, Zitat, weltumspannenden antijüdischen Free-Gaza-Raserei nicht mehr glauben. Wenn es um die Reaktion Israels auf den Angriff der Hamas ging, sprechen inzwischen Extremisten im linken wie im rechten Lager in erschreckend ähnlichen Floskeln. Im Kulturbetrieb scheint es manchmal nur noch am Rande um lesenswerte Literatur, schlechte Filme oder interessante Theaterstücke zu gehen. Fast jede Bühne wird, wie der Roman an vielen Beispielen illustriert, zum Aufmarschgebiet der Aktivisten aus der sogenannten Palästina-Solidarität, die nicht begreifen, dass sie, wie es bei Biller treffend heißt, willige Helfer der Marketingabteilung der Hamas, des islamischen Dschihad, der iranischen Revolutionsgarden sind. Für den Erzähler Ari und nicht nur für ihn steht leider fest:
Jetzt ist alles wieder normal. Ab jetzt leben wir wieder im Fadenkreuz. Überall.
Maxim Biller hat einen Roman geschrieben, über den sich viele Leute aufregen werden, wenn sie ihn denn lesen. Das Buch ist wichtig, allein weil es sich um eine Dokumentation und Analyse der anti-israelischen und antijüdischen Stimmungsmache nach dem 7. Oktober handelt. Manche Beschreibungen der Mordtaten wirken wie ausgedacht, entsprechen aber in jedem blutigen Detail den historischen Fakten. Wer den feinsinnigen Biller vermisst, der zuletzt Mama Odessa, ein Meisterstück der Familienprosa, oder die herrlich melancholische Novelle Der unsterbliche Wall veröffentlicht hat, wird sich in diesem Prosawerk auf die Suche nach den leisen Tönen machen müssen, aber zwischen den Zeilen durchaus fündig werden. Der Autor, der eigentlich keine Romane mehr schreiben wollte, hat aus lauter Verzweiflung einen literarischen Angriff veröffentlicht, der an seine Kolumnen erinnert, aber in seiner stilistischen Qualität, die sprachlich oft mauen Werke der sozialkritischen Autofiktion wie etwa die von Didier Eribon, weit überragt. Roman eines Jahres nennt Maxim Biller sein Buch. Schwarze Samstage wird für einige, vielleicht doch nicht so wenige Leserinnen und Leser, auch der Roman des Jahres sein.
Carsten Otte war das über Schwarze Samstage, den neuen Roman von Maxim Biller, der in der kommenden Woche bei Kiepenheuer und Witsch erscheinen wird.
So, we were on this long drive, this long, long drive, headed from the Isle of Balamory to the San Francisco Bay. Cause when you're taking people on a ride, or telling any kind of story, you learn to create
you need to excuse it. And if you wanna lean into the drama of it all, well, you know you're gonna need, you're gonna need a little music.
Dana Vohwinkel ist erst 30 Jahre alt und hat bisher 2 Romane veröffentlicht. Doch schon jetzt ist sie eine der aufregendsten Stimmen der deutschen Gegenwartsliteratur. Ihre Romane erzählen davon, was es bedeutet, ein junger jüdischer Mensch in unserer Zeit zu sein. Ihr Debüt, Gewässer im Ziplock, war nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Jetzt mit ihrem 2. Roman, Anton und Alma, steht sie auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Und das völlig zu Recht, findet Christine Hartauer.
Alma und Anton, Anton und Alma. Auf den ersten Blick erzählt Dana Vohwinkel die bittersüße Geschichte von 2 jungen Menschen, die sich verlieben, zusammenziehen, das Studium beenden, die nächsten Schritte planen. Also eine Liebesgeschichte, eine Romanze vielleicht? Es könnte eine sein, wäre da nicht die sogenannte Gegenwart.
Die Gegenwart war immer eine Tragödie. Nur mit Abstand konnte man das, was einmal Gegenwart gewesen war, anders betrachten. Konnte man den Humor darin sehen, eine kleine Komödie schreiben oder es erzählen als Überwindung des Bösen, eine Romanze hin zum bestmöglichen Ende der Geschichte oder doch als Satire. Aber die Tragödie war schon jetzt.
Unsere überfordernde Gegenwart ist die Antagonistin in diesem Roman, weil sie in die Biografien dieser beiden Liebenden wirkt. Anton kommt aus einer großbürgerlichen jüdischen Akademikerfamilie. Am Fußknöchel trägt er einen Davidstern, das Relikt eines betrunkenen nächtlichen Abstechers in ein Tattoo-Studio in Tel Aviv. Ein ironischer Gag unter 2 Freunden. Doch was sagt dieser Davidstern über Anton, über seine Identität als Jude zwischen Deutschland, Amerika oder Israel?
Es gab keinen normalen Juden, weil es keine normale Geschichte gab, weil jeder Jude auf der Welt eine eigene spezifische Beziehung zur Shoah hatte. Man konnte der Tatsache der Vernichtung nicht entkommen, auch er nicht. Auch er hatte eine Beziehung zum Grauen, zum Schlimmstmöglichen.
Durch Anton bekommt Alma zum ersten Mal Einblick in eine jüdische Lebenswelt, wobei seine Familie nicht besonders religiös ist. So wird an Chanukka auch mal eine Platte nicht koschere Austern verspeist. Eine Premiere für Alma, die zögert.
Alma ist die koscherste von uns allen, sagte Orna. Du musst sie nicht essen, Alma. Alma nickte, kippte sich die Auster in den Mund, rannte zum Waschbecken, spuckte den Glibber aus. Sie sah Anton entgeistert an, sagte, das esst ihr doch nur, weil es verboten ist. Anton liebte sie wie nie zuvor in diesem Moment, sah sie ganz kurz wie einen fremden Menschen, nicht wie die ihm mittlerweile so vertraute Alma.
In Szenen wie dieser zeigt Dana Vohwinkel ihr herausragendes Talent, die Gleichzeitigkeit des Lebens in Literatur einzufangen. Liebe und Witz stecken hier drin, ebenso wie ein kleiner dramaturgischer Vorausgriff. Alma wird tatsächlich wenige Jahre später koscherer als Anton leben. Sie, die in schwierigen Familienverhältnissen groß geworden ist, findet in der jüdischen Gemeinde Berlins einen Ort, der ihr Halt gibt. Alma ist keine der Philosemiten, über die Anton so gern spottet. Deutsche, die aus einem Schuldgefühl heraus konvertieren, um am Ende die besseren Juden zu sein. Alma Bormann ist eine Ururnichte Martin Bormanns, Hitlers Trauzeuge und Privatsekretär. Der Jude und die Nazi-Nachkommen, der Grat ist schmal, hier nicht in Klischees abzurutschen. Dana Vohwinkel balanciert gekonnt auf diesem Grat, indem sie ihre Figuren hadern lässt, ihnen Zeit gibt, die Dinge auszuloten, keine schnellen und vor allem keine einfachen Antworten gibt. Sie zeigt, dass eine solche Liebesgeschichte wie die von Anton und Alma niemals unberührt bleiben wird von den fatalen Verhältnissen unserer Zeit, der Corona-Pandemie, Russlands Invasion der Ukraine und dem Terror am 7. Oktober in Israel.
Er sah Bilder, die er nie wieder vergessen würde. Er öffnete Twitter und hörte nicht mehr auf, die Bilder zu sehen. Sah sie nicht an, konsumierte sie nicht. Sah sie einfach wie Albträume, gefangen in ihnen.
In diesem Strudel versucht Anton, sich zu behaupten. Und wie bei den großen tragischen Liebesgeschichten wird das nicht gelingen. Anton und Alma, fast wie Romeo und Julia oder Tristan und Isolde. Es gibt diese herzergreifenden Liebesgeschichten, die an den bitteren Zeitläuften zerbrechen müssen, die einfach keine Liebe mehr kennen.
Christine Hartauer ist begeistert von Dana Vohwinkels neuem Roman Anton und Alma, der in der kommenden Woche im Suhrkamp Verlag erscheint.
Fiction, you cannot hide. Light that match and hit them with the truth. Fiction, you cannot hide from. Light that match and hit them with the truth. Boom.
Forgive the fogs in your thoughts for their trauma when they lead you down the road less worn. Pain they may bring, yet still your soul sings even when you're sitting wishing that you'd never been born.
Ow! Vision, you cannot hide. Not that match and it will bring the truth.
Ingo Schulze ist ganz sicher einer der wichtigsten Schriftsteller der deutschsprachigen Gegenwart. Der Blick in seinen Romanen und Erzählungen richtet sich stets auf ostdeutsche Biografien, auf Nachwendebiografien, auf die Folgen der Wiedervereinigung in jeglicher Form. Außerdem ist Ingo Schulze seit 2023 auch der Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern um seinen neuen, extrem raffinierten und lesenswerten Roman, der in dieser Woche erschienen ist und auf der Longlist des Deutschen Buchpreises steht. Er heißt Das Wasser im August und ich freue mich sehr, dass Ingo Schulze nun zu Gast ist im SWR Kultur Lesenswert Magazin. Herr Schulze, guten Tag.
Guten Tag, ich freue mich auch hier zu sein.
Das Wasser im August heißt Ihr neues Buch und bevor wir darüber sprechen, hören wir eine kurze Lesung, nämlich den Anfang des Romans. Mark Wegschick liest.
Die Einladung kam sehr kurzfristig. Ende Mai. Sie war ein paar Tage im Verlag liegen geblieben. Deshalb, und weil sie sich als die Frau von Manfred vorgestellt hatte, antwortete ich direkt. Ich nenne ihn hier einfach Manfred. Es ist immer schwierig, wenn diejenigen, über die man schreibt, tatsächlich existieren. Manfred hieß niemand in unserer Schule. Höchstens einer der Lehrer, aber niemand in unserer Generation. Dieser Manfred war ein Mitschüler, ein Klassenkamerad, aber ich glaube, wir sprachen eher von Mitschüler. Barbara, seine dritte Frau, wie ich nun weiß, fragte nach meinen Honorarvorstellungen. Sie wolle ihrem Mann zum 63. Geburtstag eine Lesung schenken. Sie bat mich um Verschwiegenheit, was lachhaft war. Manfred und ich hatten uns über 40 Jahre nicht gesehen. Von mir aus wäre das auch weiterhin so geblieben, dazu gleich mehr. Ich sagte zu, sie antwortete umgehend und hatte auch nichts an meinem Honorar samt Mehrwertsteuer auszusetzen. Sie fragte nur, ob es vermessen wäre, wenn sie die Bitte äußere, ihnen das Privileg einzuräumen, etwas zu hören, was noch niemand vor ihnen gehört habe.
Mark Wegschick las den Anfang von Ingo Schulzes neuem Roman Das Wasser im August. Ein Anfang, in dem schon sehr viel von dem angedeutet wird, was sich dann im Roman entfaltet. Ingo Schulze, da ist ein Schriftsteller, Anfang 60, wie wir später erfahren, der im Juni 2025 zu einer ungewöhnlichen Lesung aufbricht. Wo fährt er da hin und was ist das für eine Gesellschaft, die ihn da erwartet?
Er weiß selbst, glaube ich, gar nicht, was ihn da so erwartet. Er denkt vielleicht sogar an so eine Art kleines Klassentreffen. Also es geht halt um den Geburtstag jenes Manfreds. Und angesiedelt ist das irgendwo nördlich von Güstrow. Also Güstrow taucht auch auf, aber dann geht es gleich nach Nebel. Also es wird ein bisschen auch nebulös und von dort aus noch zu so einem Landgasthof, wo die Sache stattfindet. Und das ist eine relativ gemischte Gesellschaft, eben Verwandtschaft von diesem Manfred, aber auch zwei aus der Klasse von ihm früher. Aber wie sich dann später rausstellt, ist da eben doch auch eine sehr wichtige Frau, die da in der ersten Reihe sitzt, die er erst gar nicht wiedererkennt und die mit dem zu tun hat, was er da vorliest.
Ja, nämlich mit dieser Novelle, die für mich das Herzstück des Romans ist, diese noch unveröffentlichte und auch unvollendete Novelle, die auf dieser Feier vorgelesen wird. Es geht um einen Sommer im Jahr 1979 um einen Jugendlichen aus Dresden, Thomas heißt er, der diesen Sommer am Tollensesee in Mecklenburg verbringt. Wie würden Sie diesen Thomas beschreiben? Was beschäftigt ihn? Was interessiert ihn?
Naja, das ist so einer, der, davon gab es ja, glaube ich, nicht nur in der DDR sehr viele, der sagt, also ich möchte gerne schreiben und sich da auch reinkniet. Und diese zwei Maler, die ihn da empfangen, das ist für ihn eine große Auszeichnung. Er wird so auf Augenhöhe behandelt und er fühlt sich so als der jüngste Prinz am Hof der Künstler. Und als die beiden Maler, also eine Frau Emmy und Paul, als die beiden dann was von ihm vorgelesen bekommen, sagen sie, naja, du musst halt beobachten lernen, beschreiben und am besten, du schreibst jetzt hier gar nicht weiter, sondern kommst mit uns und setzt dich neben uns auf den Hügel und da, wo wir malen oder zeichnen, da beschreibst du jetzt mal bitte die Wolken und die Wiese und das Feld und den Wind, wie sich das bewegt, wie sich die Lichtverhältnisse ändern, was er natürlich als eine Degradierung empfindet. Aber so allmählich dann in dieser Situation ja, merkt, was das eigentlich für ihn bedeuten könnte.
Der Roman ist ja insgesamt sehr raffiniert konstruiert. Er liest sich unbeschwert. Das ist die Kunst auch an diesem Buch. Es geht auf diesen zwei Erzählebenen immer wieder auch darum, wie viel Distanz, auch zeitliche Distanz, es braucht, um eine Geschichte erzählen zu können. Wenn Sie jetzt sagen, das ist eine autobiografische Geschichte, wie viel Abstand brauchen Sie denn zu Ihren Geschichten zeitlich?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe gar nicht so oft irgendwie einen autobiografischen Ausgangspunkt gehabt. Ich habe oft mal irgendwie einen autobiografischen Hintergrund, wie in Neue Leben zum Beispiel. Mhm. Aber hier war das für mich die Schwierigkeit, von den noch erinnerten Bildern wegzukommen, von diesen tatsächlichen Menschen wegzukommen, sie zu Figuren zu machen und natürlich auch etwas zu erfinden, weil das so wichtig damals, diese 3-4 Wochen im August südlich von Neubrandenburg für mich waren. An äußeren Erlebnissen war das ganz arm. Dafür aber eben wirklich jeden Tag sehr viele Gespräche und Literatur. Also es war für den 16-Jährigen da ein, für mich auch ganz enorm wichtig. Aber ich musste da eine Handlung hineinbringen und auch die mir sehr vertrauten Maler, also auch verfremden, so dass ich sie als Figuren behandeln konnte.
Man kann und darf und soll vielleicht auch das mit dem Sehen und mit dem Abstand ja auch durchaus politisch lesen. Es gibt am Ende des Romans ein Tischgespräch im Jahr 2025. Da wird darüber gesprochen, dass man erst mit Abstand auch die Verluste erkennt. Wie schauen Sie in diesem Roman auf diese sehr unterschiedlichen ostdeutschen Biografien vor und nach 1989? Was ist da verloren gegangen?
Es ist viel dazugewonnen worden und natürlich auch viel verloren gegangen. Ich hätte, glaube ich, 1990 anders über die DDR gesprochen als, oder habe anders über die DDR gesprochen als 2000 oder auch als 2010. Und mit jeder neuen Erfahrung verändert sich ja auch der Blick auf die Vergangenheit. Und mir war es wichtig, jemanden zu zeigen, der die plötzlich, also so bewusst wird, die Schönheit der Welt, was man alles lesen kann, was man sehen kann, was man hören kann, also der den Mund gar nicht mehr zubekommt über das Wunderbare, was einem zur Verfügung steht. Und das hat sich für mich, also dieser Wunsch tatsächlich mit diesem Sommer verbunden. Und mir war aber auch sofort klar, ich möchte das mit dem Heute kontrastieren. Also diese Versuchen, diese andere Selbstverständlichkeit von damals mit der heutigen zu kontrastieren. Und es ist halt immer ein Wechsel von Abhängigkeiten, ein Wechsel von Freiheiten. Damals war enorm viel Zeit. Man war, ob man das wollte oder nicht, in einer gewissen Beschränkung drin. Man konnte ja nicht hinfahren, wo man wollte. Also da blieb man auch gelassener in Mecklenburg. Und natürlich sehnte man sich überall hin. Aber in dieser Begrenztheit gab es so viel, was auszuschöpfen war. Und wenn ich jetzt sage Verlust, also dieser schwierige Vergleich von damals zu heute, dann würde ich sagen, dass in diesem 79, zumindest in meiner Sicht, ob das wirklich so war, müsste man drüber sprechen, aber für mich schon so ein Vorschein kommt von diesem 10 Jahre späteren 89. Also wenn ich jetzt von mir und meinen Freunden und Familie und so ausgehe, dann haben wir eigentlich die Welt immer als zum Guten veränderbar empfunden, das auch geglaubt. Also Dubček war für uns was ganz Wichtiges und Solidarność und diese Dinge und haben schon gedacht, also irgendwann wird sich das hier verändern. Und es war ja auch der Luxus, dass man dachte, man muss ja gar nicht die ökonomischen Dinge verändern. Die sind ja, man muss niemanden enteignen. Wir müssen ja nur demokratisieren, den Apparat, die Verwaltung, alles. Und das war ja dann wundersamerweise 89 so. Und was mir heute doch irgendwie, was ich als sehr schmerzlich empfinde, ist dieses Bewusstsein von einer Veränderung zum Guten. Also das ist etwas, oder wo man eingreifen kann, das ist schwierig geworden. Also man kämpft oft gegen so eine Ohnmacht an, was nicht heißt, dass man ja auch wirklich viel tun kann. Also das, was einem entspricht. Aber die Weltlage ist doch so, dass es schwerfällt, sich da in einen Prozess einzuordnen. Das war damals ganz selbstverständlich. Da hat man gar nicht drüber nachgedacht.
Und dieses Gefühl von Freiheit und Möglichkeiten, das Sie jetzt gerade beschrieben haben, finde ich in diesem Buch, in dieser Novelle auch kondensiert in diesen 3 Wochen am See atmosphärisch wieder. Das hat mir so gut gefallen. Sie bewerten nichts in diesem Buch, Sie erzählen. Und genau das schafft diese Differenzierung. Und ich habe mich dabei gefragt, auch mit meiner westdeutschen Perspektive, was beeinflusst eigentlich maßgeblich so ein Leben? Ist es tatsächlich ein System, in dem man aufwächst? Oder sind es vielleicht doch, wie auch im Roman, diese persönlichen Begegnungen, Erlebnisse, ein paar kurze Augenblicke, Bekanntschaften? Oder kann man das überhaupt trennen, das System und diese Bekanntschaften?
Ja, das ist richtig. Das kann man meiner Ansicht nach nicht voneinander trennen. Und das taucht ja auch immer wieder auf. So ein 16-Jähriger, also für den ist alles neu. Für den ist die Bibel neu, für den ist Henry Miller neu und so weiter. Und auch der kommt von zu Hause, irgendwie so ein Elternhaus, was jetzt weder besonders für die DDR noch irgendwie gegen die DDR gewesen ist. Und plötzlich erwacht in ihm auch so ein politischer Kampfgeist. Und er möchte gern die Wahrheit sagen. Und da gehen bei den beiden Malern die Alarmglocken an und sagen, wem willst du denn das jetzt hier erzählen? Und merken, dass dieser junge Mann, den sie da fördern und alles erzählen, sie durchaus auch in Gefahr bringen könnte. Also das ist schon auch immer anwesend. Oder der Pfarrer, der sagt, auf eure Generation kommt es an, und der sich also sehr böse und verbittert über diesen Staat zeigt. Also das ist ja alles immer auch da. Aber das meinte ich auch, dass innerhalb dieser Beschränktheit viel möglich ist. Und natürlich ist es auch, so ging es mir sehr oft, dass ich mich doch an der richtigen Stelle fühlte, weil es so eine Reibung gab, also die mich nicht vernichtet hat, das hat es ja auch gegeben, aber wo ich immer das Gefühl hatte, man kann einwirken, und sei es mit einer Diplomarbeit, wo man was anderes schreibt oder am Theater und so weiter, und dann kam natürlich 89, aber doch irgendwie zu sagen, ich bin hier und habe hier eine Aufgabe, und spätestens seit Gorbatschow war das ja dann auch irgendwie sehr realitätsgesättigt.
Wir haben über Verluste gesprochen. Das Wasser im August spielt in Mecklenburg. Dort sind am 20. September Landtagswahlen, in genau einer Woche in Sachsen-Anhalt. Und das, was an Ergebnissen zu erwarten ist, hat ja vielleicht durchaus auch mit dem Gefühl von Verlusten zu tun. Wie schauen Sie auf diese beiden Wahlen?
Naja, doch schon auch mit etwas angehaltenem Atem. Man sollte aber eben auch schauen, dass das, was da jetzt, also diese Wahlen sind ja auch mit den Prognosen auch vergleichbar mit vielen europäischen Ländern, oder das ist eben auch ein weltweites Phänomen. Ich möchte gar nicht irgendwie verweigern, über die beiden Länder zu sprechen, aber man muss sehen, dass das ein Problem ist, was eben nicht nur Ostdeutschland betrifft, was auch, ich weiß nicht, woher kommt die 1 Million in Baden-Württemberg oder in Bayern, die AfD wählen. Ich weiß gar nicht, ob das so viel mit DDR zu tun hat. Natürlich, Geschichte spielt immer eine große Rolle. Aber nach meiner Auffassung sind die, die sich jetzt am stärksten äußern und sagen, wir müssen die Wende vollenden und was weiß ich was, die damals als Erste sagten, also Beitritt jetzt, D-Mark jetzt, die also überhaupt nicht für eine Souveränität erstmal standen und dass man die Dinge erstmal unter sich klärt, bevor man dann versucht, in eine Vereinigung zu gehen, dass das also mehr wird als ein Beitritt. Und ich meine, ein Großteil hat, glaube ich, ausländerfeindliche Haltungen, was aber leider eben nicht auf den Osten beschränkt ist. Aber es ist, glaube ich, auch die Mehrzahl, würde ich sagen, ist vor allem ein Protest. Und dieser Protest hat wahrscheinlich auch etwas mit solchen Ohnmachtserfahrungen zu tun, dass man denkt, also die geben einem was an die Hand. Und es sind, glaube ich, viele, die jetzt sagen, naja, jetzt wollen wir mal bestimmen, was Kultur ist, was Bildung ist, was Kunst ist. Das wird, glaube ich, jämmerlich scheitern, aber da könnte viel kaputt gemacht werden.
Was auch immer passieren wird, ich empfehle in der Zwischenzeit auf jeden Fall die Lektüre des neuen und sehr lesenswerten Romans von Ingo Schulze. Das Wasser im August heißt er, und er ist in dieser Woche im S. Fischer Verlag erschienen. Herr Schulze, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Society has not been kind to my efforts. The celebration peaked quick, then the jackals descended. I amended the dates and the names on the record, but the guilty parties were all still offended. Now a bad wind beckons, I was due a reckoning. Hurt yourself for sin, resist the edge to grin. Spend your winnings on new beginnings, but breathe deep and take it in. Celebrities speak thick. If I tried, I could be offended. Reprimand for the things that they do and say. Off the record, suggested remains open-ended. Now a bad wind beckons, I was due a reckoning. Hurt yourself with sin, resist the urge to grin. Spend your winnings on new beginnings. Breathe deep and take it in.
Wir kommen zur skandinavischen Literatur, zunächst zum Schweden Alex Schulman. Er hat im vergangenen Jahr mit Vergiss mich einen beeindruckenden Roman über seine alkoholkranke Mutter und über das Phänomen der Co-Abhängigkeit innerhalb der Familie geschrieben. Und auch sein neuer Roman Jetzt beginnt das Leben erzählt von einem Mann, der auf ganz spezielle Weise den Gespenstern seiner Vergangenheit begegnet. Was genau da geschieht, weiß unsere Rezensentin Sarah Marz.
Wir haben nicht den 2. Februar, wie in dem sprichwörtlich gewordenen Filmklassiker und täglich grüßt das Murmeltier, sondern den 17. Juni 1986. Diesem Tag setzt sich Vida Åkerby, Mitte 40, von Beruf Lehrer, wohnhaft in Stockholm, im Jahr 2023 immer wieder aus.
Stell dir vor, du findest mit 45 plötzlich die Telefonnummer, die zu einem Haus gehört, in dem du als Kind deine Sommerferien verbracht hast. Es gibt dieses Haus nicht mehr, deine Eltern sind krank oder bereits gestorben. Du bist allein. Und du sitzt da mit dieser Telefonnummer und hast plötzlich so ein Gefühl. Du rufst an. Und da passiert etwas völlig Verrücktes. Es tutet, obwohl die Nummer nicht mehr vergeben ist, und jemand nimmt ab, ein Kind. Und weißt du auch wer?
Es ist er selbst, der 8-jährige Vida, und damit nimmt Alex Schulmans Roman »Jetzt beginnt das Leben« surreale Züge an. 37 Jahre liegen zwischen den beiden Telefonhörern, zwischen ein und derselben Person. Nach einigen Anrufen, die je nach Uhrzeit von ihm selbst, seinem Vater, der Mutter, selten auch seiner Schwester angenommen werden, wird klar, dass am anderen Ende des Hörers stets derselbe Tag ist, der 17. Juni 1986. Wieder ruft in seiner Kindheit an, und je häufiger er anruft, je mehr Fragen er sich stellt, desto deutlicher gerät dieser vermeintlich friedliche Sommertag am anderen Ende der Leitung in eine Schieflage. Das betrifft auch die Gegenwart, denn es läuft ein Verfahren gegen diesen telefonierenden Wieder. Er wird der Körperverletzung an einem Schüler beschuldigt. So kommt der Roman in Form eines zweifachen Verhörs daher, das die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart zunehmend verschwimmen lässt. Während sich die Schlingen der Gegenwart um den suspendierten Lehrer zuziehen, nähert sich Vida in immer enger werdenden Kreisen der Quintessenz des 17. Juni. In diesem Tag liegt etwas im Verborgenen, was unbedingt ans Licht will. Aber die Vergangenheit verschließt und entzieht sich seinem Zugriff, was eine manchmal nur schwer erträgliche Ausweglosigkeit hervorruft.
Ein Klicken und die Verbindung war unterbrochen. Der Junge verließ die Bühne, verschwand aus dem 17. Juni 1986, betrat das Funkloch. Die letzte Spur von ihm, dieses Geräusch des Stuhls, als er aufstand, das Schnarren auf dem Holzboden, dann war er weg. Und wie immer lebte sein Bild noch eine Weile in mir fort, so wie der Faden einer Glühbirne noch einen kurzen Moment glimmt, nachdem man sie ausgemacht hat. Und ich sah ihn in der Küche, sah zu, wie er Mamas Weg zum Haus hinauf verfolgte. Da war er, der kleine Junge, der sich an einem tonnenschweren Tag abschleppte.
Das dringliche, ja fast manische Bedürfnis, diesen Tag zu rekonstruieren, ist ein Versuch, diesen Jungen und das, was ihm widerfahren ist, ähnlich einem Verdächtigen zu orten, um Auskunft über den Erwachsenen wieder zu erhalten. Und damit sind wir mittendrin im Schulmannschen Stoff, der immer wieder die Kindheit und die aus ihr hervorgehenden Traumata fokussiert. So ist auch die Erkenntnis in Jetzt beginnt das Leben, dass die Mutter, die auch in diesem Roman die zentrale Figur ist, überall und zugleich nirgends war, eine Feststellung, an der sich Schulmanns Figuren fortwährend abarbeiten. Was diesen Roman auszeichnet, ist die Verbindung einer beharrlichen Vergangenheitsbefragung mit der Spannung eines Kriminalromans. Streckenweise erinnert Jetzt beginnt das Leben in seiner Komposition an Paul Austers New York Trilogie, in der ein Detektiv den Auftrag erhält, sich selbst zu beschatten. Am Ende steht die Frage, ob das Ereignis, auf das der Roman unaufhörlich und mit zunehmender Geschwindigkeit zusteuert, tatsächlich von der erwarteten Wucht und Größe ist, oder ob die Wahrnehmung Vidas der Eigenlogik der Kindheit geschuldet ist, in der selbst kleine Erschütterungen existenzielle Ausmaße annehmen. Gekonnt hält Schulmann diese Frage in der Schwebe. Auch darum ist sein Roman eine spannende Lektüre.
Sarah Marz sprach über Jetzt beginnt das Leben, den neuen Roman von Alex Schulmann, der in der Übersetzung von Hanna Granz bei DTV erschienen ist.
When I was young, I was totally wired. Now I'm getting on, I'm only tired. For the world winds and stripping away what's really under your skin when you're old and grey. You play two strings at the same time. One is real, the other's in your mind. I'm trying to mine what is left of my soul, but it's getting harder to find. Talky, talky people. Talky, talky people. Talky, talky people. Talky, talky people, they never listen. They always want you to know what they are telling you. Me, I'm a spy on a secret mission. Keep my ear to the ground, I know a thing or two. And I could fill a room with all this wisdom. Yeah, I could clear a room with all this wisdom. Yeah, I could kill your mood with all this wisdom. A soapbox, a soapbox, a soapbox for my kingdom.
Die norwegische Schriftstellerin Vigdis Hjorth hat bereits mehr als 20 Bücher veröffentlicht. Der Durchbruch in Deutschland gelang ihr allerdings spät und erst in den letzten Jahren mit so großartigen Romanen wie Ein falsches Wort oder Wiederholung. Es sind fesselnde Geschichten, die sich oft um Jahrzehnte zurückliegende familiäre Traumata drehen. Und nun ist in dieser Woche der neue Roman von Vigdis Hjorth erschienen. Er heißt Der gute Mensch von Sandvika. Bertolt Brecht lässt grüßen. Mir gegenüber sitzt nun Sandra Kegel. Sie leitet das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ist Mitglied der Jury der SWR-Bestenliste und eine ebenso begeisterte Hjorth-Leserin wie ich. Guten Tag, Frau Kegel.
Ja, hallo, Herr Schröder.
Nähern wir uns doch diesem schmalen Roman einmal. Die Erzählerin ist eine Schriftstellerin, das ist nichts Neues bei Vigdis Hjorth. Wir erfahren, dass sie uns eine Geschichte erzählt, die schon einige Jahre zurückliegt. Der zentrale Schauplatz ist eine Kneipe in Sandvika. Das ist eine Kleinstadt westlich von Oslo. Was hat es mit dieser Kneipe auf sich? Was treffen sich da für Menschen?
Ja, das ist, man würde wahrscheinlich sagen, so etwas wie eine Absturzkneipe. Also Einsamkeit liegt in der Luft, Bier liegt in der Luft. Die Kneipe ist Treffpunkt für Menschen, die aus allen Rassen gefallen sind. Obdachlose, Arbeitslose, die von Sozialhilfe leben, Monat für Monat. Und auch die Kneipe selbst steht vor dem Abbruch. Das merkt man schon von den ersten Seiten an. Denn ein großes Einkaufszentrum, übrigens, ich habe es nachgeschaut bei Wikipedia, es ist das größte Einkaufszentrum von ganz Skandinavien mit sagenhaften 50.000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Also dieses breitet sich immer weiter aus. Und dem muss diese Kneipe bald weichen. Aber noch existiert sie in dieser Erzählung. Ja, und dort versammeln sich so kuriose Typen mit so seltsamen Namen wie Schnurrbart oder Hickepeer und ja. Sie alle haben tragische Geschichten.
Ja, man weiß auch, die Kneipe ist immer gegen Monatsende voll, weil dann wird nämlich die Sozialhilfe immer ausgezahlt. Genau. Also wir haben es mit eher sozial prekären Verhältnissen zu tun. Wie fügt sich die Erzählerin, die Schriftstellerin in diesen Kosmos ein? Passt sie da rein? Ist sie Beobachterin? Ist sie Teilnehmerin?
Ja, sie passt eigentlich überhaupt nicht da rein, ne? Schon vom sozialen Milieu her. Sie ist eine bürgerliche, akademisch ausgebildete Künstlerin. Darüber werden wir noch diskutieren, was sie da eigentlich sucht. Sie ist also eine Beobachterin. Sie kommt aber trotzdem jeden Tag in diese Kneipe, obwohl sie nichts mit diesen Menschen dort verbindet. Und sie ihren Hund, den sie auch immer dabei hat, wie so ein Schutzschild eigentlich vor sich her treibt. Der Hund hält sozusagen die Distanz zu den anderen Menschen. Ich glaube schon, dass sie da ist, um auch so ein bisschen Geschichte aufzuschnappen, Geschichten dieser Menschen, die sie dort erlebt. Sie selbst hat schwierige Familiengeschichte, Scheidung, Kinderstreit. Das kennen wir von der Autorin Vigdis Hjorth, die das ja in ihren Romanen, Sie haben es erwähnt, so weit getrieben hat, dass es also eine gigantische Literaturdiskussion in Norwegen gab und Gerichtsprozesse, weil sie eben über ihre eigene Familie geschrieben hat. Das wird jetzt hier nur angetippt. Und ja, man fragt sich, was treibt diese Frau zu diesen Menschen, die eigentlich einander so fern sind? Und es ist ein bisschen eine Weihnachtsgeschichte, passt also nicht ganz in die Jahreszeit, eine tragikomische Weihnachtsgeschichte, weil sie trifft dort auch auf eine Frau namens Ada, die sie beginnt zu interessieren.
Ja, vielleicht geht sie deswegen hin. Ada ist ja quasi irgendwann die eigentliche Hauptfigur dieses Romans, so wie ich ihn gelesen habe. Und es gibt so ein unerhörtes Ereignis, fast novellenhaft in diesem Buch. Der Klappentext verrät dieses Ereignis sogar schon hinten. Und ich denke, wir müssen das auch tun. Was widerfährt dieser Ada?
Ja, diese Ada, die also selber also aus ganz prekären Verhältnissen kommt, ein Kind ist, das von ihrer Mutter weggegeben wurde, im Heim aufgewachsen ist, nie reüssieren konnte, von der Sozialhilfe lebt, aber jeden Samstag in der Kneipe Lotto spielt, gewinnt 1,5 Millionen
Norwegische Kronen.
Norwegische Kronen, ganz genau. Und das ist das, was das letzte Drittel dieses Buches erzählt, wie diese Frau von diesem Vermögen, wir wollen das jetzt wirklich nicht spoilern, aber eigentlich vollkommen überfordert ist.
Man könnte jetzt etwas platt sagen, die Moral der Geschichte ist, Geld macht nicht glücklich. Aber die Frage, die in diesem Buch verhandelt wird von Vigdis Hjorth, lautet ja vielleicht auch, wie viel Güte, wie viel Barmherzigkeit ist in dieser Welt. Findet der Roman eine Antwort darauf?
Ja, das ist also immer der Kierkegaard, der spinnt ja immer in den Romanen von Vigdis Hjorth herum und dann auch noch ein bisschen Brecht. Bei Brecht ist ja die Moral von der Geschichte, das ist ja die Vorlage, der gute Mensch von Szechuan. Der Kapitalismus ist eben so allumfassend, dass er das Gute nicht zulässt. Hier ist es der norwegische Wohlfahrtsstaat. Und das ist Adas Problem. Das ist eigentlich eine ganz schöne Wendung. Ada, die immer nur bekommt, die ihr Leben sozusagen finanziert bekommt vom norwegischen Wohlfahrtsstaat, leidet trotzdem darunter und möchte einmal geben. Und das ist der Anfang vom Totalverlust dieser unwahrscheinlich hohen Summe.
Ich habe es ja zu Beginn gesagt, wir sind eigentlich beide große Hjorth-Fans. Wenn ich das jetzt sage, kommt ein Aber. Ich muss nämlich gestehen, dass ich in diesem neuen Roman, der jetzt wirklich ganz neu ist, die vorher in Deutschland erschienen sind, sind etwas älter, dass ich in diesen neuen Roman nur schwer reingekommen bin. Ich habe ihn als etwas vorsätzlich empfunden, auch sprachlich in seiner Anlehnung an Thomas Bernhard Swada, etwas gewollt, etwas gedrechselt. Am Ende hatte mich das Buch dann schon wieder, aber wie ging es Ihnen damit?
Ich würde Ihnen jetzt so gerne widersprechen, Herr Schröder.
Oh.
Allein, ich kann es nicht.
Das war nicht vorbereitet.
Ich bin nämlich auch wirklich sehr enttäuscht von Vigdis Hjorth, die natürlich eine großartige Autorin ist. Aber ich habe das Gefühl, sie kommt hier mit diesem Milieu, das nicht ihres ist, nicht zurecht. Zum ersten Mal schreibt sie zumindest in den Übersetzungen, in den deutschen Übersetzungen, nicht von ihrer Familie und den Traumata, die dort liegen und auch nicht von ihrem Milieu, sondern von den sogenannten Abgehängten. Und sie kriegt sie nicht zu fassen. Wir begreifen nicht wirklich, was Adas Problem ist mit dem plötzlichen Reichtum. Es wird uns beschrieben, aber wir kriegen es nicht aus der Figur plausibel heraus. Genauso ist das mit den anderen Figuren. Die bleiben alle schemenhaft. Und die Erzählerin ist dafür zu uninteressant. Und dann ist es auch so 100 Seiten Beschreibung und dann hinten dann nochmal 60 Seiten Dramatik. Das Buch hat keine logische Dramaturgie. Es funktioniert nicht. Es ist ihr meines Erachtens vollkommen missglückt.
Das sind harte Worte. Ich würde nicht ganz so hart sein. Mich hat das Buch am Ende auf den dramatischen 60 Seiten dann doch schon auch angerührt. Aber ich kann sehr gut nachvollziehen, was Sie sagen. Es ist ein bisschen schade, aber wir warten auf das nächste Vigdis Hjorth Buch. Mit Sandra Kegel sprach ich über Der gute Mensch von Sandvika, den neuen Roman der Norwegerin Vigdis Hjorth, soeben erschienen im S. Fischer Verlag. Frau Kegel, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Small change in my pocket, I'm gonna spend it like a king. Her trucker's arm was hanging from its socket. I guess I should probably pop it back in again, but the truth is I kinda like watching it swing from side to side. It's like a pendulum with no pride, and I'm swimming and swimming and swimming against the great tide. I used to walk on water before this tug of war erupted. Yeah, I took it all in my stride.
Tall sails, tall sails, tall, tall sails. And when all else fails,
the moral of the story is this.
Zum Schluss wechseln wir noch einmal das Genre. In Köln fand in dieser Woche die Gamescon statt, die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele. Mittlerweile führen diese Spiele in komplexe Welten, Abenteuer und Erzählstrukturen. Was das mit Literatur zu tun hat? Ein Science-Fiction-Subgenre, das diese beiden Gebiete in Romanform zusammenführt, gewinnt gerade an Popularität. Lit-RPG heißt das und der derzeit gefragteste Vertreter Dungeon Crawler Carl, eine Buchreihe von US-Autor Matt Dinneman. Was hinter dem Genre und dem Überraschungserfolg der Reihe steckt, weiß Nina Wolf.
Ein Mann in Unterhose und eine Perserkatze mit Laseraugen kämpfen gegen drogendealende Lamas, Goblins und mutierte Zirkusaffen. Das ist Dungeon Crawler Carl. US-Autor Matt Dinneman erzählt von Ex-Küstenwächter Carl und Prinzessin Donut, der sprechenden Katze seiner Ex-Freundin. Eine Alien-Invasion hat den Großteil der Menschheit ausgelöscht und die Erde in ein gigantisches Reality-TV-Format verwandelt. Wer überleben will, muss mitspielen. Und das loben die Fans auf Social Media.
The Dungeon Crawler Carl Books are hot, hot, hot right now.
Was im Netz gerade gefeiert wird, begann als Self-Publishing-Projekt. Inzwischen sind die Romane ein Millionenseller. 8 Bände sind im Original erschienen, 10 sollen es werden. Eine TV-Adaption ist in Arbeit. Der Erfolg ist dabei nicht schwer zu erklären. Dungeon Crawler Carl verbindet die Dramaturgie eines Computerspiels mit dem Tempo und Humor eines Internet-Memes. Witze über eine KI mit Fußfetisch oder einen Ich-Erzähler, der in Herzchen-Boxershorts kämpft, weil das Spiel ihm keine Hose gönnt.
It's like a video game, but old internet humor.
Erfahrungspunkte. Mobs, Loot, Level, Achievements, NPCs und Quests. Gaming-Vokabular gehört zur Grammatik des Romans. Lit-RPG, also Literary Role-Playing Game, heißt dieses Science-Fiction-Subgenre, das Videospiel-Ästhetik mit Fantasy-Elementen mischt.
Ich kannte mich bestens aus, da ich schon Fan war, bevor ich selbst in diesem Genre zu schreiben begann. Zudem war ich schon lange davor Gamer. Ich gehöre also genau zur Zielgruppe.
Das schreibt mir Dinneman. Er ist gefragt. Zeit für Interviews bleibt kaum. Anders als seine Figuren. In den Dungeons zählt nicht nur, klar, das Überleben, sondern auch das Sammeln von Erfahrungspunkten und Fähigkeiten. Und der Unterhaltungsfaktor. Das Duo erweist sich als schlagfertig im doppelten Sinne. Während Carl Strategie und Schlagkraft übernimmt, wird die Showkatze Donut zum Talkshow-Liebling. Ihre Popularität bringt ihnen Spenden und die Gunst der Zuschauer. Die außerirdischen Spielmacher reagieren auf Quoten. Aus dem Computerspiel wird so eine Medienökonomie, regiert von einem profitorientierten Alien-Syndikat.
In this intergalactic universe, capitalism and AI work together in perfect harmony.
Man könnte sagen, der Kapitalismus hat das Ende der Welt überlebt. Das ist als sanfte Systemkritik lesbar, erinnert aber gleichzeitig an den Kulturkritiker Mark Fisher und seinen Begriff des kapitalistischen Realismus. Die Vorstellung, dass es leichter geworden sei, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Die Gesellschaftskritik der Romane richtet sich gegen die Exzesse des Systems, nicht gegen dessen Logik. Sie zeigt die Absurdität einer Welt, in der das Leid zur Unterhaltung wird, fragt aber kaum, ob eine andere Ordnung denkbar wäre. Hier wird das Potenzial des Science-Fiction-Genres verschenkt. Auch bei den Figuren bleibt die Vorstellungskraft begrenzt. Ein Bossgegner etwa ist eine übergewichtige Frau, die im Müll lebt, Spanisch spricht und Kakerlaken spuckt. Die Figur soll grotesk sein, funktioniert aber zugleich als Bündel aus Fettfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit und Sexismus. Man könnte argumentieren, dass genau das Teil der Satire ist. Die außerirdischen Produzenten bedienen sich bewusst menschlicher Klischees, um ihr Publikum zu unterhalten. Der Roman macht diese Mechanik sogar selbst zum Thema. Nur reicht diese Erklärung nicht immer aus. Denn an anderen Stellen werden Stereotype nicht mehr erkennbar ausgestellt, sondern einfach übernommen. Afrikanische Mitspieler etwa erscheinen als bewaffnete Warlords. Ableistische Witze über körperliche und psychische Beeinträchtigungen gibt's zuhauf. Die vermeintliche Distanz zum Klischee verschwindet. Und die Literatur, die so stark aus der Gaming-Kultur schöpft, übernimmt deren Perspektiven und blinde Flecken unkommentiert. Dinnemann selbst zeigt wenig Interesse daran, diese Kritik, die auch online verhandelt wird, zu diskutieren. Auf die Frage, wie er damit umgehe, antwortet er:
Gar nicht. Wer ein Problem damit hat, was oder wie ich schreibe, kann seine Meinung gerne in Foren und Rezensionen äußern.
Trotzdem gelingt Dinnemann etwas Bemerkenswertes. Er spricht ein Lesepublikum an, das sonst eher nicht zum Buch greift.
Für all deine Freunde, die irgendeine Art von Gaming-Erfahrung haben, für die ist das hier genau das richtige Buch.
Die einfache Sprache, die klare Dramaturgie und das vertraute Vokabular machen den Einstieg niedrigschwellig. Die Mischung, die an eine Melange aus Per Anhalter durch die Galaxis, Hunger Games, Warcraft und das Pen-and-Paper-Spiel Dungeons and Dragons erinnert, ist rasant und fantasievoll. Vielleicht ist die Reihe noch nicht auserzählt. Nicht nur erzählerisch, sondern auch ideologisch. Dinnemann sagt selbst, er wisse nicht, welches Schicksal Karl und Donut ereilen werde.
Ich denke mir alles beim Schreiben aus. Sie überraschen mich immer wieder.
Das könnte die größte Chance der kommenden Bände sein. Denn Dungeon Crawler Karl hat bereits bewiesen, dass es sich eine Welt vorstellen kann, in der beinahe alles möglich ist. Bislang bleibt es bei der alten. Nur mit Laseraugen, Goblins und einer sehr scharfzüngigen Katze.
Nina Wolf stellte Matt Dinnemann und seine Dungeon Crawler Karl-Reihe vor, die in Übersetzung von Ruggero Leo bei Fischer Tor erscheint. Der dritte Band folgt am 18.11. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe des Lesenswert-Magazins in SWR Kultur. Alle Beiträge dieser Sendung können Sie auf unserer Website swrkultur.de nachhören und nachlesen oder auch in ARD Sounds nachhören. Für die Technik der heutigen Sendung war Rudyard Hasel verantwortlich. Zum Ende noch zwei Neuigkeiten. Am vergangenen Mittwoch ist der große ungarische Schriftsteller und Fotograf Peter Nádors im Alter von 83 Jahren gestorben. Ihm verdanken wir so herausragende Romane wie das Buch der Erinnerung oder zuletzt die Schauergeschichten. Und zum buchstäblichen Trost. Trost heißt der neue Roman von Angelika Klüssendorf. Die Schauspielerin Corinna Harfuch hat ihn als Hörbuch eingelesen. Ab dem 4. September finden Sie es in ARD Sounds. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Schröder. Machen Sie es gut.
I want you to break through, baby. I want you to break my spirit. I want you to take what's rightful to mine. So break me. I want you to break bread with me. I want you to break my boundaries. I want you to stake your claim in the eyes of a warm tree. God, you got me. I said, yeah, you got me. When everything you feel ain't nothing any other being ain't felt.
finish the enigma for the machine won't fix. I can help with that. In any other life I'd be dying to try it. I eat up lies like crabs in the flies to survive in the swamp. Or where the barrel drops. So let the barrel drop. Let the barrel drop. Let the barrel drop. Break down. I hope that you break down crying.